Also einige der alten Garde kenne ich noch, Matthias und andere. Denn ich glaube, vor 12 Jahren war ich das letzte Mal hier. Ja, ihr Lieben, ich habe euch gute Nachrichten mitgebracht. Gute Nachrichten in schlechten Zeiten. Wenn wir von guten Nachrichten sprechen, dürfen wir nicht die Fernsehnachrichten anschauen. Dort gibt es wenige. Aber die gute Nachricht für die gesamte Welt ist, Gott greift ein. Gott hat in mein Leben eingegriffen, Gott greift auch in die Weltgeschichte ein und nichts, was passiert, ist eigentlich Zufall. Wir glauben, Gott ist gegenwärtig und Gott greift ein. Woher weiß ich das? Nun, ich entdecke das als die Hauptbotschaft der Bibel. Wenn wir sagen, Gott greift ein, dann meinen wir ganz einfach, er ist da, er hat die Kontrolle. Da gibt es zwei Themen, die in den letzten Jahren uns bewegt haben. Das eine war Covid und das andere ist eben der CO2-Ausstoß. Heute startet in Glasgow der Weltklimagipfel. 2500 Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt kommen für 5 Tage zusammen, um diese kaputte Welt so weit wie möglich zu retten. Das andere Thema, das uns alle betrifft, ist eben ein kleiner Virus, der gar nicht so klein ist in seiner Auswirkung, sondern der uns alle komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber ich werde heute nicht über diese Dinge sprechen, die uns im Alltag bewegen, sondern über die zwei großen Themen, die wir in der Bibel haben. Die Bibel hat nach meinem Verständnis eigentlich zwei große Themen, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Jetzt stellt man die Frage, was ist die Bibel für ein Buch? Einige meinen, okay, das ist das Buch, das mir Schutz bereitet, geistlichen Schutz. Nach dem Motto, einige Verse am Morgen und der Tag gelingt. Oder ein bisschen Losung und Lehrtext und dann habe ich meine geistliche Schutzimpfung für den Tag bekommen. Andere sehen in der Bibel vielleicht eher die Kristallkugel, so nach dem Motto, okay, die wird mir meine Zukunft zeigen, meinen Ehepartner, wie ich Geld verdiene, so nach dem Motto, dann habe ich auch meine Vorteile davon. Vielleicht sind es aber auch so Leute, die sagen, das ist so wie mein Kaffee am Morgen. Ich bin erquickt und ich bin gedoppt für den Tag. Und das sind ja alles gute Argumente. Das Wort Gottes ist gut für uns und das Wort Gottes hat Platz in uns. Andere sehen in der Bibel vielleicht eher die Schatzkiste oder die Schatzkarte, wie mein Leben zum guten Ziel kommt, wie ich geistliche Gesundheit, wie ich materiellen Wohlstand und so weiter bekomme, also wie der Segen Gottes zu mir fließt. Aber worum geht es in der Bibel? Sind das die Themen? Das sind auch Themen, aber kein Hauptthema. Ich glaube, die Bibel ist eine einzigartige Erzählung über Gott und über seine Geschichte mit seiner Schöpfung, mit dir und mit mir. Und es ist eine Geschichte, die alle Völker und alle Menschen mit einbezieht. Jetzt wissen wir, die Bibel hat tausende Verse, hunderte von Wahrheiten, aber es gibt nach meiner Erkenntnis eben nur zwei Hauptthemen, die sich immer wieder vielschichtig auch zusammenfügen und eigentlich am Ende eine einheitliche ganze Geschichte bilden. Was meine ich damit? Ich sehe auf der einen Seite das vollbrachte Werk Christi. Das hat mit dem Heil für mich, für die, die ihn kennen, zu tun. Und zum Zweiten auf der anderen Seite die noch zu vollendende Arbeit, das noch zu vollendende Werk von Jesus Christus. Und das nennen wir landläufig die Mission. Wenn also Hauptwahrheiten in der Bibel erscheinen, dann müssten die eigentlich vom Alten Testament durchgehend durch die ganze Bibel sichtbar sein, sich bestätigen und wiederholen. Also sie müssen sich durch die gesamte Bibel ziehen. Ich glaube, diese zwei Wahrheiten, von denen ich spreche, sind genauso. Der erste große biblische Themenblock ist die Rettung, das, was Gott voraussagt und was bereits im Kapitel 3 in 1. Mose vorhergesagt wird. Dieser Vers spricht prophetisch im Vorfeld über den Samen der Frau, den Christus, der den Kopf der Schlange zertritt. Und das ist Christus besiegt Satan. 1. Mose 3, ich Gott will Feindschaft setzen zwischen dir und zwischen der Schlange, zwischen deinem Nachkommen, das ist die Macht des Bösen, und dem Nachkommen, das ist der Erlöser Christus. Er, Christus, wird dir, Satan, so verstehe ich das, den Kopf zertreten, Satan besiegen, und Satan wird Christus in die Ferse stechen. Als er am Kreuz hing, sah es so aus, als ob Satan gewonnen hätte. Aber nach 2,5 Tagen ist Christus auferstanden und hat die Verhältnisse klargerückt. Sein Kreuz, sein Leiden, sein Tod sind der erfüllte Auftrag Gottes. Dieses Thema, dieses leidenden Christus, zieht sich durch die ganze Bibel. Psalm 22 zum Beispiel, ich gebe nur einen kleinen Einblick, dort heißt es, da wird es so beschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das spricht nicht irgendein Mensch, das spricht der Sohn Gottes. Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht, und ich komme nicht zur Ruhe. Auch Jesaja sagt dann später, Kapitel 52 zum Beispiel, und im Neuen Testament wiederholen sich diese Dinge, dass das Leid, der Tod und die Auferstehung des Erlöses nötig waren. Schon im Alten wie im Neuen Testament ist diese Geschichte fortgesetzt. Das zieht sich durch bis zur Offenbarung. In der Offenbarung sehen wir dann das Ende der Geschichte. Und wenn man durch die Bibel geht, den Verlauf der Geschichte. Das zweite Thema neben dem bereits erfüllten Erlösungswerk von Jesus sind eben das noch nicht erledigte Werk, das noch nicht vollendete Werk. Und das nennen wir die Mission. Ich will es kurz an 4 Stellen aufzeigen. 1. Mose Kapitel 12, das Thema dieses noch zu vollendenden Werkes beginnt dort bei Abraham. Der Herr aber sprach zu Abraham, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen, und dann hängt alles vom Gehorsam dieses Mannes ab. Dieser Bund, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, dieses Versprechen Gottes zieht sich auch durch die ganze Schrift. Ich sehe das ungefähr 390 Mal in der Bibel und es wird zwar nicht wortwörtlich wiederholt, aber seine Spuren sind durch die ganze Bibel zu finden. Es besteht aus zwei Teilen, diese Verheißung Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Genauso wie eine Münze zwei Seiten hat, so ist auch dieser Segen Gottes zweiteilig. Ich will dich segnen, die erste Wahrheit, und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das ist die zweite Wahrheit. Was bedeutet dieser Bund Abraham heute für dich, für mich, für die Menschheit? 3 kurze Punkte. Zum Ersten, der Segen spricht von der Errettung. Und das haben wir bereits gelebt und erlebt. Abraham war gesegnet in allem. Aber in erster Linie spricht dieser Segen von der Errettung seines Volkes, und da kommen ja die Juden her, und nachher derer, die heute zur Gemeinde gehören. Aus allen Völkern der Welt sammelt Gott ein Volk für sich selber. Und das, was ich heute Morgen berichtet habe, ist ein lebendiger Beweis dafür. Er nennt das sein Eigentum. Der Segen ist also zunächst Errettung. Das Zweite, Gott segnet alle Völker. So ist es verheißen. Aber nicht ohne uns. Er benutzt ständig Menschen dazu. Wir sind Protagonisten, Beteiligte. Gott segnet alle Völker, aber nicht automatisch. Oder auch nicht durch Engel. Wenn Wunder geschehen, Gott sei Dank, wenn Menschen Jesus begegnen, wo es keine anderen Zeugen gibt, Gott sei Dank, aber normalerweise benutzt er sein Volk. So hat er es vorgesehen. Ich hätte wahrscheinlich die Engel genommen. Gott hat beschlossen, durch sein Volk zu segnen, und zwar wen? Alle Völker. Die, die erlöst sind, sollen die Erlösung weitertragen. Zeugen nennen das die Bibel. Und die, die er gesegnet hat, sind nicht zum Selbstzweck gesegnet, sondern sollen den Segen weitertragen. Und die dritte Anmerkung zu diesem Bund: In diesem Bund, da liegt eine doppelte Aufgabe. Die erste ist, dieser Bund meint Völker, und dieser Völkerauftrag meint die geografische Ausbreitung. Also, dass wirklich alle Teile der Welt geografisch erreicht werden. Und da ist man so weit, dass wir heute nicht mehr davon sprechen, das Evangelium muss nach Afrika oder nach Asien. Wir sprechen auch nicht mehr, das Evangelium muss in den Libanon oder in den Irak oder nach Chile oder nach Argentinien. Wir sprechen nicht mehr von Kontinenten. Und wir sprechen nicht mehr von Ländern. Die sind bereits erreicht. In allen Ländern gibt es Zeugen Jesu. Aber die Bibel spricht von dem zweiten Auftrag in diesem Sinne. Und das meint die Nationen. Nicht politische Nationen, sondern die Bibel benutzt das Wort Ethne. Ethne, das ist ein Begriff, den wir heute auch kennen. Das meint eine einheimische Gruppe, eine Volksgruppe mit einer eigenen Sprache und einer eigenen Kultur, einem eigenen Verständnis, wie man lebt. Die diese Sprache gemeinsam haben und das kulturelle Leben. Wir kommen aus südamerikanischen Ländern. Nehmen wir ein Beispiel. Wir sprechen von Brasilien. Brasilien hat über 200 ethnische Volksgruppen. Indien ist ein politisches Land, aber Indien hat mehr als 1200 verschiedene Volksgruppen. Wer hat die Landkarte gemacht, so wie wir sie heute haben? Das waren Menschen. Gottes Landkarte hat nicht 200 politische Länder, sondern 16.000 verschiedene Volksgruppen. Und dieser Auftrag, an alle Volksgruppen zu kommen, an die Ethnen, an die Völker der Nationen, das ist unser Auftrag heute. Diese geografische Aufgabe hat Abraham gestartet, Ausbreitung nach allen Seiten, und da meine ich Westen, Osten, Norden, Süden. Du sollst dich so ausbreiten und in dir, oder besser gesagt, Bordi, durch dich hindurch, soll dieser Segen fließen. Durch deinen Samen, der gesegnet ist, soll der Segen weiter fließen. 1. Mose 28 zeigt das auch immer wieder neu. Wenn wir das jetzt verstehen, dann werden hier nachher drei Beispiele genannt. Diese drei Beispiele sind folgende. Du wirst dich ausbreiten wie die Sterne am Himmel. Das zweite Beispiel, wie der Sand am Meer, und das dritte, wie der Staub der Erde. Drei faszinierende Vergleiche. Staub der Erde, nehmen wir das als Beispiel. Was passiert mit Staub? Gestern habe ich bei meinem Sohn, der baut ein Haus um, gearbeitet. Kabel verlegt, Wände aufgeschlitzt. Am Abend sah ich aus, ja, total verdreckt. Wo war der Staub überall hingekommen? Überall. In meine Lungen, meinen Körper. Der Staub dringt überall ein. Er ist nicht aufzuhalten. Wir hatten Folien aufgehängt, das war alles so gut wie umsonst. Staub nimmt keine Rücksicht. Der kommt überall durch. Er lässt sich auch super schwer entfernen. Da gibt es nur noch eine Dusche. Den kriegst du nicht einfach abgeschüttelt. Er kommt in jede Ritze, in jeden Winkel. Und das meint, dass Abrahams Nachkommen, dieser Segen, den Gott verheißen hat, sich ausbreiten soll nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, im Wissen, er kommt überall hin und er soll überall hin. Und Gott besiegelt diesen Bund mit einem Eid. Was meint das? 1. Mose 22. Er gibt sein Wort und mehr als sein Wort. Warum hat Gott das getan? Im Alten Testament wissen wir nicht genau warum. Nach meiner Meinung war es noch nicht mal nötig, denn wenn Gott redet, ist es eigentlich immer wahr. Aber er sagt nun zusätzlich, werde ich hier noch was dazulegen. Im Hebräerbrief, dann im Neuen Testament, bekommen wir eine Antwort. Dort heißt es, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, dass das, was er sagt, gilt, sich noch mit einem Eid verbirgt. Kapitel 6, Vers 17 im Hebräerbrief. Der Eid war eine zusätzliche Sicherheit für die Erben dieses Bundes. Das wird so geschehen. Und dieser Bund und seine beiden Segensteile sind Gottes unveränderlicher Wille. Das hat er bestätigt und beeidigt. Jetzt stellt sich die Frage, okay, wer sind denn die Erben? Für wen hat er das denn so festgemacht? Wenn wir Christus angehören, dann seid ihr, dann sind wir Abrahams Erbe, Abrahams Same und gleichzeitig auch Erbe. Und dann sagt Galater zum Beispiel, wir sind nach der Verheißung die Erben Gottes. Wir sind also Gottes Missionsvolk, Gottes Segensträger. Jesus fasst nachher diese zwei Themen in ganz einfachen Worten zusammen. Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt ist Jesus noch mal einige Tage mit seinen Jüngern zusammen. Aber eben nicht mehr, nicht Monate und nicht Jahre wie vorher. Deshalb macht er an diesen wenigen Tagen noch mal eine Zusammenfassung, nicht mehr von irgendwelchen Einzelwahrheiten, sondern jetzt fasst er die wichtigsten Dinge in zwei einfache Dinge zusammen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz des Mose und den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und dann sprach er zu ihnen. So steht es geschrieben, das Erste, und so musste Christus leiden. Das war vorhergesagt. Am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Das ist das vollbrachte Erlösungswerk Jesu. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Das ist das noch zu vollendete Werk von Jesus Christus. Jesus hat vor allem die Heilige Schrift aus drei Büchern zitiert. 1. Mose, 5. Mose, Jesaja und in den Psalmen, diese vier Bücher, hat Jesus ganz oft zitiert. In diesem Gespräch aber, in diesem letzten Auftrag, fasst er nur diese zwei Punkte noch zusammen und sagt zu seinen Jüngern, so solltet ihr eigentlich die Bibel lesen. das bereits Erledigte und das noch zu Erledigende. Das ist der Blickwinkel, wie wir die biblische Geschichte und wie wir das Wort Gottes eigentlich sehen sollen. Und jetzt, wenn das so ist, dann haben wir eine Berufung. Dann sind wir noch immer im Boot. Dann sind wir mit Gott unterwegs. In Matthäus 28, kurz bevor Jesus dann geht, zurückgeht zum Vater, teilt er seinen Jüngern einen Auftrag mit. Das kennt ihr alle. Wir nennen das den Missionsauftrag oder, dass es noch schlimmer klingt, den Missionsbefehl. Wenn wir an Befehl denken, hast du keine Wahl. Es ist auf der einen Seite ein Befehl, aber ich nenne es viel lieber die großzügige Einladung, das Angebot des Schöpfers Gottes, uns in seine Aufgabe, in seinen Plan aktiv mit einzubinden. Ich nenne das eine Einladung VIP, for very important persons. Du bist als Socio, als Teilhaber mit Gott im Boot. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und ich bin mit euch. Wenn das nicht gut liegt, ich bin bei euch alle Tage, du musst nicht mit Furcht unterwegs sein. Gott ist da, Gott greift ein. Damit gibt Jesus seinen Jüngern überhaupt keine neue Botschaft. Das ist nur die Fortsetzung von dem, was das Volk Gottes immer schon war. Licht für die Nationen. Auftraggeber ist Gott, Beauftragte zu handeln ist sein Volk. Diese Bundesworte aus dem Alten Testament, die schon Jakob gehört hat, die Abraham gehört haben, die verstehen jetzt plötzlich die Jünger. Jesus ging zurück zu 1. Mose 12 und zu Kapitel 27 und 28 und wir sehen, es ist die Fortsetzung der Geschichte. Er greift diesen Bund auf und er sagt eigentlich, jetzt seid ihr Teil davon. Ihr gehört zu mir, deshalb geht. Das Ich bin bei euch alle Tage ist fast wortwörtlich dasselbe Versprechen, das Gott damals an Jakob gegeben hat. In 1. Mose 28, dort hat Jakob dieselben Verheißungen bekommen. Gottes Gegenwart, Gott greift ein, Gott ist gegenwärtig. Und das ist der Auftrag, bis das der Herr wiederkommt. Mission hört nicht auf, bis zum Ende der Weltzeit, sagt Matthäus. Warum ist dieses Ende der Weltzeit denn so wichtig? Um dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeichen für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. In anderen Worten, Gott hat seinen Plan und der ist noch nicht abgeschlossen. Gott hatte zu allen Zeiten sein Volk, seine Auserwählten und wir sind immer noch on stage. Wir sind immer noch im Auftrag Gottes unterwegs. Die Ausführung von Gottes Auftrag, alle Völker mit Hoffnung, mit Licht, mit Zuversicht zu versorgen, ist untrennbar verbunden mit unserem Zeitalter. Wir sind die Generation, zum ersten Mal ganz gezielt auf Volksgruppe für Volksgruppe zugeht. Unsere Großeltern haben Mission verstanden in die Kontinente. Afrika-Mission, China-Inland-Mission, da ging es eigentlich um die großen Blöcke. Dann in der Generation meiner Eltern, da gab es dann die Tschad-Mission, die Kenia-Mission. Da hat man sich auf Länder konzentriert und unsere Generation konzentriert sich auf die unerreichten Volksgruppen innerhalb der Länder. Denn Jesus führt diesen Bund weiter und auf diese Art und Weise benutzt er seine Gemeinde, um seinem Ziel näher zu kommen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Dann heißt es am Ende, und sie werden kommen in der Offenbarung. Von Osten und Westen, vom Norden und vom Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Matthäus fügt in seinem Evangelium noch dazu, sie werden im Reich der Himmel mit Abraham, mit Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Da haben wir die ganze Versammlung aus allen Zeiten. Und Johannes bestätigt dann am Ende mit den Worten: Nach diesem allem sah ich und sehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Wo kommen sie her? Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und allen Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, vor Jesus, dem Sohn Gottes, begleitet mit weißen Kleidern, reingemacht, freigesprochen. Sie sind erlöst. Und mit Palmzweigen in ihren Händen, und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und dann lesen wir, dass alle diesen Gott anbeten, vor ihm niederfallen, ihm, dem Schöpfer, die Ehre geben. So, jetzt sind wir am Ende der biblischen Geschichte angekommen. Wo stehen wir denn heute? Was gilt es noch zu tun? Ganz kurz. Der Auftrag ist nicht erledigt. Die Gemeinde ist eingeladen. Du kannst deine eigene Mission leben. Du kannst dich für deine Karriere, für deine Familie, für dein Geld vollkommen aufopfern. Du bist frei zu entscheiden, in welcher Mission du unterwegs bist. Gott sagt, ich lade dich ein. Gott sagt, es gibt nichts Besseres, und Gott sagt, das ist ewige Mission. Das hat Ewigkeitswert. Die Mission ist Chefsache. Und er hat seinen Sohn dafür geopfert. Er hat alles gegeben. Und nun mit seiner Gemeinde ist er unterwegs, mit seinen Mittelsmännern und Mittelsfrauen, und sagt, tu das, bis ich wiederkomme. In welcher Form? Wo? Da gibt es tausend Plätze, tausend Formen. Gott greift ein. Gott greift ein durch seine Kinder. Gott greift ein durch seine Botschafter. Gott greift ein auf wundersame Art und Weise. Wir wissen ungefähr, es gibt heute in jedem Land bereits Christen. Aber es gibt 16.800 Volksgruppen, und von dieser Zahl sind mindestens 4.000 noch nicht erreicht. In anderen Worten, eine ganz ordentliche Zahl. Wir gehen davon aus, wenn man die nimmt, die wenig Zugriff, also keinen Zugang haben, sind es fast 6.700 Volksgruppen von den 16.000. Wo sind die? Vor allem in Indien, in China, in Pakistan, in Bangladesch und Nepal. Die allermeisten, zahlenmäßig gesprochen, leben in Asien. Da ist kein europäisches Land dabei. Du hast einen Auftrag an deinem Nachbarn, an deinem Freund, an deinem Arbeitskollegen. Aber in Deutschland, wenn jemand Gott sucht, kann er ihn finden. Wenn in diesen Völkern jemand Gott sucht, er hat keine Chance. Keine Gemeinde, keine übersetzte Bibel, keine Gläubigen, keine Zeugen, kein Internet in ihrer Sprache, das die Botschaft weitergibt. In anderen Worten, dort ist wirklich Not am Mann. Viel, viel mehr als bei uns selber. Ich sage damit nicht, dass wir hier nicht Aufgaben und Auftrag haben. Ich sage nur, von Gottes Perspektive gibt es größere und höhere Prioritäten. Das Evangelium bis ans Ende der Erde. Welche Strategie können wir benutzen? Schaut mal her, Coca-Cola hat eine Strategie. Ihre einfache Strategie ist eine Dose Coca-Cola in der Hand von jeder Person auf dem Planeten. Das ist eine globale Mission. Die sind nicht mit kleinen Fischen zufrieden, und da geht es nur um Geld. Die haben eine globale Mission und leben sie. Wir Christen, wir haben eine globale Mission und leben sie oft nicht. Coca-Cola ist dort, wo wir noch nicht hingekommen sind. Microsoft ist auch bereits dort, wo wir noch nicht hingekommen sind. Die machen alles möglich, um an den letzten Winkel der Erde zu kommen. Da kannst du Asien nehmen, da kannst du Afrika nehmen. Wir haben im Moment mehr Botschafter als je zuvor. Aber wir haben auch noch mehr Unerreichte zahlenmäßig als je zuvor. Der Auftrag ist immens, riesig und groß. In den letzten Jahrhunderten ist eine eine Steigerung an der Bibelübersetzung zugange. Aber es gibt noch hunderte von Sprachen ohne jegliche Übersetzung. Kein Wort Gottes. Das Evangelium wird verbreitet durch den Jesusfilm. Wir wissen, der Jesusfilm ist der meistgesehene Film weltweit. Und trotzdem gibt es Millionen ohne Zugang zum Evangelium. Wir freuen uns an christlichen Radiosendungen. Das Radio, die Ätherwellen haben uns Zugang zu Gegenden gegeben und das Internet jetzt wie noch nie zuvor. Trotzdem sind wir nicht am Ziel. Wenn wir das alles vor Augen haben, das sind also 16.000, mehr als 16.000 Volksgruppen, das sind noch 6.000, noch mehr als 6.000, die wir noch nicht erreicht haben. Wir könnten sagen, weltweit gibt es zurzeit ungefähr 11% Christen. Also jeder Zehnte, der heute lebt, ist bewusster, bekehrter Christ. Dann haben wir noch mal 20% Namenschristen. Das wären dann 30% der Weltbevölkerung. Dann bezeichnen wir ungefähr die Gruppe, die zwar Zugang hat, aber sehr begrenzt, 40%. Und dann haben wir noch 30%, die überhaupt keinen Zugang zum Evangelium haben. Null. Keine Chance. Über Generationen. Ist das Christentum stagnierend oder breitet es sich aus? Ist es abnehmend oder wachsend? Das Christentum allgemein, also nominelle und wiedergeborene Christen, ist leicht abnehmend. Denn in der westlichen christlichen Welt ist die Bevölkerungssteigerung längst nicht mehr positiv. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die wir als wiedergeborene Christen bezeichnen, sind die am stärksten wachsende Gruppe innerhalb der Religionsblöcke. Also dort, wo der Gemeinde lebendig vorhanden ist, ist Wachstum. Nicht in Europa, zahlenmäßig auch schon lange nicht mehr in Deutschland. Zu meiner Kindheit waren wir mehr bewusste Christen in Deutschland als heute. Aber in anderen Teilen der Welt, was ihr da erzählt habt, das gibt Mut. Was wir in Südamerika erlebt haben, was in Asien geschieht, das gibt Mut. Der Auftrag ist immer noch in Arbeit. Und Gott handelt, Gott greift ein. In anderen Teilen mehr als bei uns. Wenn wir das alles erfassen, dann sind wir Gott dankbar, dass er uns einbezieht, dass er dich und mich erlöst hat, erreicht hat, dass es Zeugen gab, dass es Generationen gab, die den Segen an uns weitergegeben haben. Und gleichzeitig sind wir wirklich herausgefordert, unser Leben dort einzusetzen, wo Gott uns hingestellt hat. Und es muss nicht jeder gehen. Für jeden, der geht, brauchen wir mindestens 10, die ihn tragen, beten, finanzieren. Für jeden, der geht, brauchen wir mindestens in jeder Gemeinde eine Gruppe, die betet und die sich hinter die Arbeit stellt, dass die Ausbreitung vorangeht. Auch die beim Militär an die Front gehen, ist die kleinere Zahl. Die größere Zahl hält die Stellung, sorgt für Nachschub. Und wir sind eingeladen, Gottes Mitarbeiter zu sein. Missionsbefehl oder Gottes Einladung an sein Volk. Oh, mir bleibt keine andere Wahl. Oder danke, Herr, zeig mir, wo und wie du mich gebrauchen willst. Der Auftrag ist noch da, der Segen ist da. Gott hat sich nicht verändert. Damit wir das erfassen und dankbar werden, sollten wir immer wieder zurückkommen zum Wort und auf diese Zeugnisse hören, was Gott weltweit tut. Gott greift ein durch Jesus. Gott greift ein zu deinem und zu meinem Heil. Das hat er bereits getan. Das ist erledigt. Gott greift ein, indem er durch dich und durch mich seine Mission weiterführt und er wird sie beenden durch sein Volk. Gottes Mission geschieht durch seine Gemeinde, nicht durch Amnesty International, nicht durch das Rote Kreuz, nicht durch irgendein soziales Hilfswerk. Die sind alle wichtig und richtig. Die tun sehr viel Gutes. Aber der geistliche Auftrag, gute Nachricht für Menschen weiterzugeben, die in Sünde, in Verlorenheit leben, das sollen wir tun, neben unseren sozialen Aufgaben, parallel, ganzheitlich. Die, die Gottes Gabe bekommen haben, seinen Geist, die, die in ihm und mit ihm unterwegs sind, die, die seinen Auftrag ernst nehmen, können die Mission nicht als Nebensache bezeichnen. In Gottes Augen gibt es eine schöne Aussicht. Das sind nicht die Tagesnachrichten. Da kannst du verzweifeln. Die gute Nachricht ist, Gott greift ein. Er tat es, er tut es und er wird es tun bis ans Ende der Zeiten. Durch das vollbrachte Werk Jesu, die Errettung, sind wir befreit, befähigt und eingeladen, an dem noch nicht erledigten Auftrag Gottes Mitarbeiter zu sein. Gibt es was Besseres? Am Ende entscheidest du, wo und wie du dein Leben einsetzt, deine Gaben, deine Zeit. Ich bin Werkzeugmachermeister von meinem ersten Beruf. Ich habe, als ich 30 war, schon fast das Dreifache verdient von dem, was mein Vater verdiente. Als der Ruf Gottes an unser Herz erging und ich gekündigt habe, da ist für meinen Vater die ganze Welt zusammengebrochen. Der erste in der Familie, der eine gute Ausbildung, einen guten Job hatte, wirft das alles hin und geht und lässt sich ausbilden, um Missionar zu werden. Der sagte, mit dem stimmt was nicht. Es sind 30 Jahre vergangen. Und ich fühle mich immer noch gesegnet. Wir sind mit 3 kleinen Kindern losgezogen. Alle sagten, oh, was wird mit den armen Kindern passieren bei den Wilden da irgendwo in Südamerika? Gott hat gesegnet. Unsere älteste Tochter ist gynäkologische Oberärztin. Unsere zweite Tochter ist Krankenschwester. Unser Sohn hat Sport studiert und ist Jugendpastor. Sie liegen mir schon lange nicht mehr auf der Tasche. Gott versorgt, Gott greift ein. Ich habe wahrscheinlich im Laufe der Jahre nie so viel verdient, um ein Haus zu haben. Und Gott hat uns ein Haus geschenkt. Wie? Das wäre eine Extrageschichte. Gott greift ein. Er greift in dein Leben ein, wenn du dich ihm hingibst. An der Stelle, wo du stehst und wo er dich hinstellt, dann ist der Segen Gottes gewiss. Es ist seine Mission. Gott greift ein. Wir wollen noch einen kurzen Video zum Abschluss sehen und ich denke, der fasst sehr gut zusammen. Nicht, dass wir eine Pflichtaufgabe haben, sondern wir sind bei der Kür, bei dem, was Gott am Herzen liegt.
When we hear about sharing the gospel to unreached nations, it usually seems irrelevant to our lives. But on the contrary, the Bible points to the fact that sharing the gospel to all nations is the central drama on the human stage. We have to awake to see that the movement of the gospel determines the course and the close of human history.
This gospel of the kingdom shall be preached in all the world, we're a witness unto all nations. And then, till the end comes.
So what does this have to do with us? What is God's plan? Only one thing. To rise up as workers for his harvest field. God is calling us to receive his vision and go to the nations, to reap a harvest amongst the lost. His heart is knocking on our doors. Will you receive? We're made for something bigger, something higher, not my vision, but God's vision.
Lieber himmlischer Vater, danke, dass deine Vision uns gegeben ist in deinem Wort und dass du uns erreicht hast und dass wir eingeladene Mitarbeiter sind an deinem Reich, deinem Werk mitzuarbeiten. Herr, gib uns Mut in Zeiten der Not. Herr, öffne unseren Blick auf die Dinge, die ewig sind, und schenke, dass dein Wort uns zum Gehorsam bewegt, dass wir Segensträger sind in dieser Welt. Danke dir. Amen.